Herzlich willkommen zu Pixel Diskurs, euer Game Studies und Spielkultur Podcast, Episode 193 vom 7. Juni 2020 mit
Tommy Klöß.
Ich dachte, ich soll zuerst.
Ich bin sonst immer zuerst.
Nein, du bist nie zuerst. Ich bin immer zuerst.
Also Natascha Baldoff wegen dem B ist hier dann im alphabetisch vorne, vorher.
Das sehe ich gar nicht ein.
Ich bin immer die Erste.
Das sehe ich gar nicht ein. Simon kommt nach... Ach scheiße, du kommst ja auch nach mir.
Ja, richtig. Okay, dann versuchen wir das doch einfach direkt nochmal. Herzlich willkommen zu Pixel Diskurs, euer Game Studies und Spielkultur Podcast, Episode 193 vom 7. Juni 2020 mit
Natascha Baldoff,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und der Pixel-Diskurs-Podcast somit für euch da, liebe Leute da draußen. Wir sind jetzt zum zweiten Mal dabei, ein kleines Strukturexperiment durchzuführen, indem wir unsere Folge etwas anders strukturieren, als ihr es vielleicht gewohnt seid, wenn ihr die Folgen der letzten Wochen, Monate und Jahre gehört habt. Und uns würde natürlich ganz besonders euer Feedback dazu interessieren. Wir werden jetzt dann off-air im Anschluss an diese Aufnahme, da das ja das zweite Mal jetzt ist, dann besprechen, wie wir künftig fortfahren. Und da ist natürlich euer Input unheimlich kostbar. Also insofern, ihr das noch nicht getan habt, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns via Mail an simond@pixeldiskurs.de, via Social Media oder wie auch immer gerne auf pixeldiskurs.de direkt als Kommentar einfach eure Gedanken dazu zukommen lasst, was ihr von dieser neuen Strukturierung unserer Sendung haltet. Und wir kommen zum ersten Thema, nämlich die Tatsache, dass Sony die Ankündigung des PS5-Lineups verschoben hat. Es ist ja so, dass Microsoft bislang bezüglich Ankündigungen und Details für die kommende Xbox Series X weit voraus ist und Sony plante ein Ankündigungsevent für den vergangenen Donnerstag. Das sollte eigentlich nämlich auch am Anfang dieser Sendung stehen, dann die Besprechung dieses Lineups und dieses Events. Es sollte einen einstündigen Livestream geben, der das Lineup an PS5-Titeln vorstellt, wenngleich auch möglicherweise erstmal keine Infos zum tatsächlichen Konsolendesign gegeben werden sollten. Und dann wurde George Floyd getötet von US-amerikanischen Polizeikräften und die entsprechenden Proteste im Kontext von Black Lives Matter begannen. Und am Montag gab Sony dann via Twitter bekannt, dass dieses Online-Event auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Das Statement klingt folgendermaßen. Zitat: "We have decided to postpone the PlayStation 5 event scheduled for June 4th. While we understand gamers worldwide are excited to see PS5 games, we do not feel that right now is a time for celebration, and for now we want to stand back and allow more important voices to be heard." Zitat Ende. Tobi, Tascha, ist das eine nachvollziehbare Entscheidung, eurer Einschätzung nach?
Ja, finde ich schon. Also ich finde es auch eigentlich eine richtige Entscheidung. Die Frage ist halt nur so ein bisschen, also die wird ja auch jetzt tatsächlich sehr oft gestellt, was passiert denn dann? Also was macht man denn jetzt da draus? Weil nur zu sagen, ach ja, das ist so wichtig und wir sagen jetzt unsere Veranstaltung ab oder wir posten irgendwas auf Instagram, das ist halt noch keine großartige Aktion. Ja, also es ist ein nettes Zeichen, aber im Endeffekt ist ja dann auch, hat man ja auch nichts gemacht, ne?
Also hättest du mehr erwartet?
Ja, schon. Also zumindest das jetzt so im Nachgang, das geht ja schon eine ganze Weile, das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, da im Nachgang schon mal noch irgendwas kommt. Ich habe zumindest nichts mitbekommen, nur sowas Halbgares. Ich glaube, Sony hätte auch irgendwie gespendet oder so, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber solche Sachen fände ich dann halt sehr wichtig als große was weiß ich, Multimillionen-Dollar-Company, dass man dann halt auch sagt, naja, also wir heben unser Engagement jetzt mal über so ein schwarzes Instagram-Bild raus und machen tatsächlich was. Ne? Also,
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade nichts zu machen in dem Kontext, nämlich die Ankündigung des Line-Ups zu verschieben, ist ja auch schon etwas zu machen. Weil im Grunde war das ja letztendlich das Event, von dem man ausging, dass es sozusagen diese Lücke in der Ankündigung der nächsten Konsolengeneration zur Xbox Series X schließen könnte. Also für Sony durchaus eine sehr marktrelevante Entscheidung.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe da auch einen Artikel dabei gefunden auf der Standard, allerdings ohne Autor meines Wissens nach. Proteste in den USA, Fans laufen Sturm gegen abgesagten Cyberpunk und PS5-Event. Als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich mir noch gedacht, so was jetzt ernsthaft? Ja. Aber im Endeffekt war da eine relativ valide Kritik auch genannt. Und zwar, dass man jetzt sich hier so aufspielt und solche Dinge absagt und so weiter, aber bei den Protesten in Hongkong beispielsweise ja einfach nichts gemacht hat. Ganz im Gegenteil, da wurde ja von vielen Seiten sogar aktiv Protest und Aktion verboten. Wir erinnern uns an diese Geschichte mit diesem E-Sportler. Ne? Also da, das ist schon auch schwierig natürlich, da jetzt zu sagen, oh ja, jetzt sind wir irgendwie so voll dabei, aber alle anderen Sachen interessieren uns eigentlich nicht so.
Wir können aber ja den Mangel nicht mit dem Mangel begründen. Also wir können nicht sagen, nur weil ihr da jetzt nichts gemacht habt, könnt ihr da jetzt auch nichts machen. Man kann natürlich jetzt kritisieren im Sinne von, jetzt macht doch bitte dort auch etwas. Also im Sinne von, zieht da gleich. Aber ich glaube, es gibt auch durchaus eine Differenz zwischen einer rassistischen Polizeigewalt in einem per se erstmal demokratischen Staat mit einem sehr undemokratischen Präsidenten, der aber demokratisch gewählt ist, und einem anderen Land beziehungsweise einer Auseinandersetzung in einem Land zwischen einem Teilstaat und einem anderen, also im Land mit China dann quasi, wo es dann quasi auch nochmal um politische Freiheitsrechte und so weiter geht, während es bei dem anderen dann auch erstmal um, ja, natürlich auch um Grundrechte geht, aber dass der Vergleich, also durchaus kann man machen, aber er hinkt so ein bisschen.
Man muss auch dazu sagen, dass unabhängig von möglichen objektiven Unterschiedlichkeiten, die sich da auftun, natürlich auch die US-amerikanische Kultur und Politik einen international wahnsinnig großen Einfluss, ja, einen wahnsinnig großen medialen Effekt auch hat. Was man ja daran sieht, dass eben der Mord an, die Tötung von George Floyd und die Proteste in dem Kontext also eine sehr große Rolle auch jetzt beispielsweise bei uns in Europa in der Medienberichterstattung einnehmen, wohingegen das beispielsweise im Konflikt zwischen China und Hongkong nicht der Fall ist. Also ich denke, das ist einfach auch ein Teil der Medienpräsenz US-amerikanischer Kultur und US-amerikanischer Politik, was dazu führt, dass dieses Ereignis und dieser Diskurs darum sozusagen in der Relevanz höher eingeschätzt wird als andere Konflikte, andere globale Konflikte.
Das ist vielleicht auch in der Bildsprache eine andere, also Personen, die protestieren, was ja jetzt auch in den amerikanischen Medien gezeigt wird, die sich Auseinandersetzungen mit der Polizei führen oder auch keine Auseinandersetzung führen, sondern dann auch von der Polizei niedergeschlagen werden. Das sind ja durchaus auch zum großen Teil Friedlich-Proteste, dass man da auch einfach eine andere Bildsprache hat, wenn du halt dieses Video von George Floyd, ich habe das auch am Anfang auf Twitter gesehen und konnte es auch gar nicht erst einordnen und habe dann erst später erfahren, dass er dann auch gestorben ist, und halt die Bildsprache von also Protestierenden in Hongkong, das ist halt auch nochmal eine andere Art und Weise, wie vermittelt sich auch dieses Bild, also eine einzelne Person, die von zwei Polizisten niedergedrückt wird, also quasi hilflos ist, ist halt nochmal eine andere Bildsprache als vielleicht ein abstrakterer Protest in Hongkong.
Ja, das sicherlich. Das ist klar, die Bildgewalt ist davon von ganz besonderer Relevanz. Denken wir an das geflüchtete Kind ertrunken am oder an den Strand gespült, was ja auch so ein sehr eindrucksvolles Bild war. Und ich denke, es ist eine ähnliche Dynamik, die sich hier mit dem Mord an George Floyd zeigt. Und man muss aber auch sagen, um auf diesen Standardartikel nochmal zurückzukommen, Tascha, ich war da so ein bisschen verwirrt, weil der Artikel zwar davon spricht, dass also Leute sich darüber aufregen, über die Verschiebung des PS5-Events, aber nicht so wirklich Beispiele einbringt.
Ja, das stimmt.
Also hat jemand von euch tatsächlich, also ich hab da so ein bisschen recherchiert, ich habe mir die Twitter-Feeds angeschaut, das ist ja auch jetzt nicht nur Sony gewesen, wir machen das jetzt so ein bisschen exemplarisch anhand von Sony, weil die eben gerade ihr PS5-Lineup-Event geplant hatten, aber natürlich haben auch also Xbox und Square Enix und zahlreiche andere große Player der Games-Branche haben sich da solidarisiert und haben ähnliche Messages gepostet. Und da habe ich eigentlich nur, mag auch an meiner eigenen Bubble liegen, relativ wenig an, ich sag mal, zynischen Kommentaren erlebt, sowohl auf Twitter als auch auf Reddit. Es kommt natürlich auch immer ganz drauf an, wo man sich da so rumtreibt, in welchen Gefilden. Aber ich habe sozusagen schon den Eindruck gehabt, dass hier auch sehr viel Solidarität eigentlich in der Games-Kultur anzutreffen ist, oder?
Ja, also in meinem, ich habe jetzt nicht dezidiert jetzt nach irgendwas gesucht, das muss ich schon auch sagen. Aber das Feedback, was ich mitbekommen habe, war jetzt auch in eigentlich nicht negativ, was aber auch daran liegen mag, dass ich nicht mit Leuten zu tun habe, die sowas als negativ werten. Das kommt natürlich dazu. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn ich jetzt explizit nach etwas gesucht hätte. Ja, aber ich fand schon auch so, allein so diese Überschrift dann, Fans laufen Sturm, da habe ich mir auch schon gedacht, so, das ist ein bisschen übertrieben.
Also, Clickbait.
Ja, es ist halt wirklich ein bisschen übertrieben. Da gibt es sicherlich Leute, die sich da beschweren, die auch, also es wird auch im Artikel angeführt, dass Leute auch auf diesen Eskapismus-Effekt von Games verweisen, der jetzt gerade aktuell doch sehr nötig wäre und so. Aber also ich habe das nicht so wahrgenommen, sag ich mal.
Ja, ich habe auch tatsächlich, ich muss schon sagen, wir hatten in der letzten Sendung, hatten wir das ja auch. In der letzten Sendung hatten wir auch einen Beitrag, den hatte Ramin mitgebracht. Und da war es nämlich auch so, dass es so ein bisschen an Beispielen oder Hand und Fuß mangelte. Und das scheint etwas zu sein, was jetzt in letzter Zeit häufiger mal vorkommt, dass innerhalb der deutschen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, doch, das war auch eine deutschsprachige Publikation, glaube ich, in der letzten Woche, dass sozusagen diese Diskurse so angerissen werden, aber sich nicht so wirklich tiefergehend damit beschäftigt wird. Denn es kann natürlich gibt es Hate dafür. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, was wollt ihr denn, hat doch mit euch nichts zu tun, kann uns doch egal sein, so jetzt zeigt mal bitte das Line-up. Und dass also die Kommentare durchaus noch zynischer werden, das ist natürlich der Fall, gehe ich schon von aus. Wir sind im Internet.
Ja.
Aber tatsächlich ist es so, dass wenn ich den Twitter-Feed und wenn ich auch die einschlägigen Subreddits so ein bisschen durchscrolle, abgesehen jetzt vielleicht von irgendwelchen Red Pill-Geschichten, habe ich jetzt von so einem Sturm, von sturmlaufenden Fans, habe ich nichts dergleichen feststellen können. Stattdessen aber auch eher, wie du gerade sagtest schon, Tascha, eine Sehnsucht nach dem Eskapismus. Eine Sehnsucht, die ich auch extrem gut nachvollziehen kann.
Ja. Ja, so mehr oder weniger.
Geht euch das nicht so, dass ihr in irgendeiner Form eine eskapistische Sehnsucht entwickelt in Anbetracht der Krisen dieser Welt?
Nee, da halte ich es tatsächlich wie Adorno. Die Welt war nicht in Ordnung gestern. Also natürlich haben wir mir ist gestern so ein bisschen aufgefallen, das wird 2020, wobei das ist jetzt auch wieder so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil es betrifft einen dann einfach stärker. Also in den letzten Jahren, beziehungsweise im letzten Jahrzehnt und auch jetzt noch ist der Syrienkrieg irgendwie ein Thema. Rassismus ist ein dauerhaftes Thema irgendwie in den USA, aber auch bei uns in Deutschland. Also ich erinnere allein an die Anschläge in den letzten Jahren. Also da entwickle ich keinen Eskapismus, sondern tatsächlich einfach kein Abstumpfen auf die Welt, sondern mir ist es durchaus bewusst, was so drumherum passiert. Also mit Corona war das natürlich dann auch nochmal mit eigenen Lebens, Umständen so ein bisschen, dass man mal ein Spiel dann auch nochmal eher gespielt hat, um so ein bisschen die Einsamkeit vielleicht auch zu begegnen und da halt sich dann so ein bisschen auszutoben, um mal aus den eigenen vier Wänden dann rauszukommen. So ein Eskapismus quasi im Sinne von, ich streife jetzt durch irgendwelche digitalen Landschaften. Aber ansonsten habe ich da jetzt keinen Eskapismus im Zuge von dem Mord an George Floyd, sondern tatsächlich bei solchen Punkten eher immer das Bedürfnis, aktiv zu werden, beziehungsweise sind da ja auch quasi auf der Ebene von Games schon aktiv mit der Initiative Kein Pixel den Faschisten und solchen Perspektiven, oder dass man sich, wenn das wieder möglich ist, an entsprechenden Demonstrationen und so weiter beteiligt. Aber da habe ich jetzt keinen Wunsch des Fliehens vor der Situation, sondern mich der Situation dann durchaus auch zu stellen und meinen Beitrag zu bringen.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also gerade jetzt mit dieser Geschichte ist es ja eigentlich gar nicht wünschenswert, dass die Leute sich irgendwie in Eskapismus verlieren und sich von der Sache abwenden. Der Sinn ist ja, dass man diese Sache beachtet und sich ihr zuwendet und sie unterstützt und nicht sie einfach ignoriert. Also das ist ja total konträr.
Ja, wobei ich würde es anders, ein bisschen anders verstehen, weil für mich ist es so, also ich bin tatsächlich, ich spüre das sehr stark. Ich bin gerade tatsächlich, ich hatte eigentlich erwartet, tatsächlich, dass ihr das so ähnlich empfindet. Aber das muss ja auch gar nicht der Fall sein, aber ich spüre dieser Tage so stark wie lange nicht zuvor einen Drang nach Eskapismus. Und zwar nicht, um zu sagen, ich ignoriere jetzt Dinge, aber um sozusagen mal mich gedanklich mit was anderem zu beschäftigen, mal irgendeine Form von Erholung von dieser unheimlichen Anspannung zu finden. Denn man muss schon sagen, wir erleben gerade gegenwärtig eine massive Zuspitzung sämtlicher gesellschaftlicher Konfliktlinien, von der Klimakrise, in der die Corona-Krise stattfindet, in der jetzt auch noch diese Geschichte stattfindet. Ist es so, dass sich die gesellschaftlichen Konfliktachsen verschärfen und ich immer, wenn ich irgendwie auf Twitter gehe und dann mir irgendwelche Posts in die Timeline gespült werden, was natürlich auch richtig ist, natürlich müssen diese Videos verbreitet werden von der absolut eskalierenden Gewalt, die dort stattfindet, also wirklich grausame Bilder, dann geht mir das so nahe, also gestern war zum Beispiel so ein Tag, an dem mir das so nah ging, nachdem ich ein Video gesehen habe, wo also ein Demonstrant da also umgestoßen wurde und dann blutend am Boden lag. Ein älterer Herr, glaube ich, war das. Dass ich überfordert bin, dass ich mich überfordert fühle davon.
Ich will das ja gar nicht relativieren, aber also mein Punkt ist da tatsächlich, das ist... wir haben jetzt vielleicht so einen diskursiven Eisberg gestreift vielleicht sogar auf eine Art und Weise. Also damit will ich überhaupt nicht diesen Mord relativieren, sondern quasi eher ihn nochmal einordnen im Sinne von, solche Dinge passieren tagtäglich. Solche Dinge sind Alltag für Menschen, die nicht weiß sind, ob das jetzt in den USA ist oder in anderen Ländern. Also wir sind jetzt irgendwie sehr vom Thema Games auch so ein Stück weit ab, aber es ging ja um die Frage, ob jetzt irgendwie Eskapismus in Games, sondern das ist irgendwie was nichts Neues ist, sondern was eigentlich jetzt, deswegen finde ich das wichtig, um vielleicht auch den Bogen wieder zu spannen zu solchen Sachen wie wir sagen ein Event ab und so weiter, dass das aktuell diskutiert wird, dass das aktuell Teil des Diskurses ist und relevant ist für die Leute auch und jenseits von, weiß ich nicht, Dschungelcamp oder so, in den Twitter Timelines auch irgendwie ganz weit nach oben gespült wird, während es vielleicht sonst immer so ein Thema ist, so warum sollen wir jetzt über Rassismus sprechen, warum sollen wir jetzt irgendwie ein Event absagen. Dementsprechend finde ich das schon auch, also es ist natürlich erstmal nur ein performativer Akt im Sinne von wir sagen etwas, wir tun etwas. Es gibt natürlich auch ja Kritik an solchen Aktionen, dass man auf der einen Seite Dinge tut und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Rassismus im Unternehmen oder in bestimmten Abteilungen. Und dagegen wird nicht vorgegangen. Das muss dann natürlich daraus folgen. Aber dadurch, dass man eine bestimmte Position zum Beispiel öffentlich einnimmt, wird man dann zum Beispiel ja dann dort auch immer wieder dran erinnert und gesagt, hier Leute, ihr habt jetzt aber an dem Punkt quasi ein bestimmtes Statement gemacht und an dem Punkt eine bestimmte Veranstaltung abgesagt. Wie kann das denn sein, dass jetzt aber bei euch zum Beispiel hier an der Stelle nichts getan wird? oder was für Taten lasst ihr jetzt zum Beispiel den ganzen Folgen? Also deswegen finde ich das schon irgendwie einen wichtigen Schritt, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen.
Das ist ja auch, man muss ja auch dazu sagen, es gibt dann die Kritik, dass es natürlich auch, also dass es natürlich eine ökonomische Entscheidung ist, die Sony da auch trifft. Man muss ja schon sagen, Sony scheint es ja nicht eilig zu haben mit PS5-Ankündigungen. Microsoft ist schon längst vorangeprescht. Es ist noch reichlich Zeit bis zum Weihnachtsgeschäft. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, ist das jetzt wirklich das große politische Signal, die große politische Intention auch dahinter, die es erstmal zu haben scheint, oder ist es nicht vielleicht einfach auch eine ökonomische Entscheidung? Aber ich denke, das ist letztendlich ist das sekundär, ob sozusagen hier ökonomische Überlegungen im Hintergrund stehen, was sie sicherlich tun, denn ich glaube nicht, dass Sony aktiv ihrem eigenen Business schaden würde zugunsten einer solchen Message. Aber dennoch ist die Message ja da und sie ist ja dennoch eine wichtige, die hier gesendet wird.
Es ist ja auch eine Nachricht, die sich bei vielen Personen wahrscheinlich, also wie zum Beispiel bei uns, erstmal positiv anhört und damit ja auch das Image von Sony aufwertet, im Sinne von, sie werden jetzt hier auch politisch aktiv, beziehungsweise sie beziehen eine bestimmte Position für Menschenrechte im Endeffekt ja auch, also auch keine Position, die jetzt, groß linksradikal ist oder so, sondern also wenn man irgendwie die Grundrechte des Menschen irgendwie anerkennt, dann kann man sich da irgendwie mit positionieren und sagen, dass das war jetzt falsch, das verurteilen wir, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren, irgendwie in einer demokratischen Gesellschaft. Also dementsprechend ist das jetzt auch kein so großer Wurf zu sagen, wir kritisieren das. Dem Ganzen aber entsprechende Taten folgen zu lassen, zum Beispiel eine Veranstaltung abzusagen, die ja eventuell auch schon geplant war und entsprechende Kosten auch verursacht hat, finde ich schon auch irgendwie ein gutes Zeichen. Ein anderer Punkt vielleicht noch, wenn man auch nochmal irgendwie daran denkt, dass ja auch andere Leute jetzt von so einem Gefühl betroffen sind, von mir geht es schlecht, besonders nämlich vielleicht auch Personen, die selber von Rassismus betroffen sind, da vielleicht der kleine Aufruf an euch da draußen, dass ihr vielleicht nachdenkt, wer könnte in eurer in einem Community, Freundschaftskreis und so weiter, wer könnte vielleicht auch irgendwie von dieser Situation nochmal irgendwie stärker mitgenommen werden, weil man sich ja quasi selbst auch quasi nochmal stärker auch in diese Situation reinversetzt fühlt. Fragt die doch mal, wie es ihnen geht. Kümmert euch so ein bisschen um eure Freunde da draußen.
Es ist tatsächlich auch genau dieser Punkt, den Ash Parrish anspricht in einem Artikel mit dem Titel I am Black and Tired auf Kotaku, sich genau auf diese Geschichte eben auch bezog und diese Sehnsucht nach Eskapismus unterstreicht. Sie hat da ein Zitat in diesem Beitrag, den wir natürlich auch in die Shownotes posten, das ich sehr bemerkenswert fand. Ich lese es einmal kurz vor. As I type this, the Animal Crossing theme jingles on my Switch, making me tear up. It's a signal. It tells me that whenever I return, I will be safe there, wasps and scorpions notwithstanding. Black people, find your own safety, whether that be in protesting, gaming, or just getting through the day. I got caught up in the distraction of racism as I agonized over what to write. I chose instead to play. However you choose to process your pain, whether it's through activism or picking weeds off your island, is valid. You matter. Your life matters. Zitat Ende. Ich finde das also sehr interessant, dass sie gerade hier spezifisch Animal Crossing anspricht, weil ich eben eine sehr ähnliche Erfahrung mache, wenngleich ich natürlich in ganz andere Art und Weise betroffen bin, aber dass ich schon merke, ich habe auch diese eskapistische Sehnsucht danach, mich einfach so ein bisschen in dieser sehr friedlichen, sehr sicheren, auch mitunter handlungsentlasteten Welt von Animal Crossing gütlich zu tun, um einen Kontrast zu haben, ein Gegengewicht, was natürlich auch dann wiederum ermöglicht, dass ich mich mit diesen eskalierenden Konfliktlinien unserer Gesellschaft auseinandersetze. Also ich glaube, dass Animal Crossing hier auch eine wichtige Funktion zukommt, eine spielkulturell wichtige Funktion, wie wir ja auch schon in einer der vergangenen Folgen mit Jessica Cartmann besprochen haben, als es um die Funktion von Spielen in der Corona-Krise ging, weil es ist im Grunde ja eigentlich nach wie vor eine gesellschaftliche Krisensituation, eine eskalierende Krisensituation. Und Animal Crossing ist hier, glaube ich, ein enorm wichtiger Titel, wie man auch in Wochen und Monaten noch feststellen wird, dass das der Fall ist. Und wenn ihr, liebe Leute da draußen, in der Situation seid, dass es euch ähnlich geht und wenn ihr vielleicht ein Spiel benötigt, mit dem ihr etwas euch einem eskapistischen Genuss hingeben könnt, dann haben wir genau das Richtige für euch, weil wir haben ja nach wie vor noch unsere Aktion der Pixel-Diskurs-Keys am Laufen. Das sind also Keys, die nicht von uns stammen, sondern die wir ausschließlich und allein unserer Community zu verdanken haben. Personen, die uns diese Keys zur Verfügung stellen. Ursprünglich hatten wir das im Kontext der Corona-Krise ins Leben gerufen, mittlerweile so ein bisschen umgetopft in allgemeinen Pixel-Diskurs-Keys. Und wir stellen jede Woche einen Titel vor und verlesen auch entsprechend dann den Steam-Key, damit ihr euch, wenn ihr diese Sendung hört, das Spiel herunterladen könnt. Und zwar einfach so. Und der Titel, den wir euch diese Woche mitgebracht haben, ist Raquen. Ein Spiel, über das ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich häufiger wieder was gelesen habe auf Twitter. Das ist so ein bisschen in mein Feed auch wieder reingespült worden. Von Laura Shigihara, ist 2017 veröffentlicht worden. Und die Steam-Beschreibung ganz kurz ist folgende, Zitat: A hospitalized boy comes to terms with his own story by traveling with his mom to a beautiful fantasy world, ultimately helping his fellow patients find closure by walking a mile in their shoes. Zitat Ende. Wenn euch dieses Spiel interessiert, dann haltet euch bereit zum Mitschreiben, denn hier kommt der Steam Key. QQ3XF XJ0KQVEFM7. Das ist der Steam Key zu Raquen. Ihr könnt, insofern ihr was verpasst habt, natürlich auch einfach nochmal 10 Sekunden zurückspulen. Und dann könnt ihr euch Raquen herunterladen. Wenn ihr das tut und im Gegenzug sagt, ihr habt zum Beispiel noch einen Titel irgendwie auf Halde, den ihr möglicherweise sowieso nicht spielen werdet oder in absehbarer Zeit erstmal nicht spielen werdet, dann könnt ihr den auch gern uns zur Verfügung stellen. Wir nehmen ihn in die Liste mit auf und machen dann so ein bisschen so ein kleines Videospiel-Umverteilungsding. So könnte man das vielleicht beschreiben. Damit kommen wir zum zweiten Thema dieser Sendung, nämlich einer Studie, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde von Vanessa Hemovich. It doesn't matter if you win or lose and how you play. Entschuldigung, ich hab doesn't gesagt, ne? Mhm. It does matter. Okay. Genau das Gegenteil ist der Fall. It does matter if you win or lose and how you play the video game. Von Vanessa Hemovich. Wie gesagt, eine quantitative psychologische Studie, die am 1. Juni erschienen ist im Journal Games and Culture. Diese Studie ist thematisch im Kontext der Debatte um explizite Gewaltdarstellung in Computerspielen angesiedelt. Es geht ja im Kontext dieser Debatte oftmals um die Frage, ob Computerspiele mit expliziter Gewaltdarstellung aggressive Kognition oder aggressives Verhalten in irgendeiner Art und Weise befördern. Und Vanessa Hemovich interessiert allerdings der Zusammenhang von expliziter Gewaltdarstellung in Computerspielen einerseits und prosozialem Verhalten andererseits, spezifisch vor allem auch das Verhältnis von Gewinnen und Verlieren, also Erfahrungen des Scheiterns. Sie definiert prosoziales Verhalten wie folgt: Pro-social behaviors are defined as purposeful or voluntary actions that directly benefit or help other people. Das ist ein Zitat hier von Seite 3. Dabei geht es ihr, wie gesagt, weniger darum, dass jetzt die Gewaltdarstellung selbst irgendeinen Einfluss hat, sondern es geht ihr vor allem um die Erfahrung von Gewinnen und Verlieren, also um Frustrationserfahrungen. Und sie hat deshalb zwei zentrale Hypothesen. Die erste lautet, spielerisches Scheitern hat einen negativen Effekt auf prosoziales Verhalten, und zwar unabhängig von Gewaltdarstellung. Und die zweite Hypothese ist, eine höhere Frequenz des Scheiterns oder an spielerischen Toden reduziert prosoziales Verhalten weiter. Auch wieder unabhängig von Gewaltdarstellungen. Was hat sie also konkret gemacht? Die Studie hat 41 Teilnehmende, das sind allesamt Studierende der Pacific Northwest University, also Studis, ja. Und es wurde dann als Computerspiel mit expliziter Gewaltdarstellung Wolfenstein The New Order genutzt und als Computerspiel ohne explizite Gewaltdarstellung Bit Trip Runner. Es haben dann die Teilnehmenden jeweils 10-minütige Sequenzen gespielt, dieser Titel. Und um die Erfahrung des Scheiterns zu intensivieren, wurde bei den entsprechenden Gruppen ein weißes Blatt Papier in der Mitte des Screens angebracht, um sie daran zu hindern, eben wirklich gut zu sein und um aktiv es herbeizuführen, dass sie scheitern in diesem Spiel. Anschließend gab es dann so einen kurzen Fragebogen, der ausgefüllt werden sollte, wo dann sozusagen eine Person, die auch dabei saß, hat einen Fragebogen ausgefüllt und Fragen gestellt. Und diese Person hat dann, um das prosoziale Verhalten zu messen, beim Ausfüllen dieses Fragebogens vermeintlich versehentlich eine Tasse mit 20 Stiften umgestoßen. Und das prosoziale Verhalten wird dann sozusagen quantifiziert daran, wie viele Stifte von den Probanden aufgehoben wurden. Ist das nachvollziehbar?
Ja.
Und ja. In der Tat ist es so, dass das weiße Blatt Papier die Häufigkeit des Scheiterns signifikant erhöht hat. Ohne das Papier sind im Durchschnitt die Personen 1,8 Mal gescheitert, mit Papier ungefähr 9 Mal. Also es ist durchaus ein signifikanter Unterschied. Es hat also funktioniert, diese Methodik. Und die Ergebnisse sind, dass die Teilnehmenden, die ohne Papier spielten, die also deutlich weniger gescheitert sind, mehr Stifte aufgehoben haben als diejenigen mit Papier. Um den Kontroll oder um die Kontrollfaktoren von Agenda und so weiter ergänzt, kommt sie zu folgendem Ergebnis. Zitat: As hypothesized, heightened game difficulty created by obstructed viewing accounted for 34.5% of the variance in pro-social behavior above and beyond variance accounted for by violent or non-violent game content. Zitat Ende. Vanessa Hemovic geht also davon aus, dass bisherige empirische Studien zur quantitativen Erhebung von Medienwirkung in Bezug auf Computerspiele zu inkonsistenten Ergebnissen kommen. Das ist ja oftmals das Problem in der sogenannten Killerspieldebatte, ne? Dass man sagt, okay, wir haben hier Auswirkungen, signifikante Auswirkungen, und dann wiederum aber nicht. Und wir können nicht so richtig feststellen, woran es eigentlich liegt. Die These von Vanessa Hemovic ist eben, sie berücksichtigen den Faktor des Scheiterns nicht hinreichend. Dabei muss man natürlich auch sagen, das abschließend noch dazu, es gibt natürlich offensichtliche Einschränkungen dieser Studie, die zu berücksichtigen sind. Nämlich, dass mit 41 Personen das Sample sehr klein ist. Es waren, glaube ich, eigentlich waren es 43, aber zwei sind irgendwie ausgeschieden, weil die beim Spielen abbrechen mussten aus irgendwelchen Gründen. Die hatten irgendwie keine Zeit oder irgendwie sowas. Deshalb 41 Personen ist natürlich ein sehr kleines Sample und es lassen sich auch keine Schlüsse in irgendeiner Form auf langfristige Wirkungen ziehen. Natürlich muss man auch sagen, dass auch noch andere Faktoren dieser Spielerfahrung involviert gewesen sein können, die nicht explizit berücksichtigt wurden. Aber das Ergebnis ist sozusagen erstmal, dass der mögliche Grund dafür, warum wir in der Frage nach kausalen Verbindungen von spielerischen Gewaltdarstellungen und, ich sag mal, entweder einer negativen Auswirkung auf prosoziales Verhalten oder sogar aggressive Verhaltensdispositionen, warum wir da keine Fortschritte machen, ist, dass wir einfach Faktoren wie beispielsweise Frustration und Scheitern nicht hinreichend berücksichtigen. Das ist sozusagen jetzt erstmal der Gegenstand der Studie.
Finde ich prinzipiell. Prinzipiell würde ich da mitgehen. Also so aus meinen Spielerfahrungen, ich spiele ja viel online, viel Multiplayer-Gedöns und du weißt halt ganz genau, wenn jemand so richtig toxic ist und anfängt, Leute zu beleidigen und dann weißt du halt auch einfach, also du vermutest direkt, boah, der hatte heute so einen richtig schlechten Tag, der hat einfach gerade so richtig hart verloren und so richtig auf den Popo bekommen und das merkst du, das merke ich auch selbst, dass wenn ich viele Games spiele, und ich verliere sehr viel, egal warum, dass ich dann echt unleidlich werde und dass ich dann auch teilweise echt dann sage, ich muss jetzt ausmachen, das macht mir hier meinen kompletten Tag kaputt. So, ich glaube schon, da hat sie einen Punkt.
Also ich würde nochmal von der Perspektive schauen, es ist ja jetzt erstmal eine Studie, also es ist natürlich die Frage, inwiefern andere Studien zum ähnlichen Ergebnis kommen und dieses Sample von 41 Personen, also es ist jetzt natürlich auch eine, also ich denke schon, dass man das auch machen kann. Ich bin jetzt ein bisschen bewandert in Statistik. Ich bin jetzt natürlich irgendwie kein, also ich kenne mich jetzt nicht so stark mit experimenteller Psychologie aus, die jetzt hier eigentlich eher wahrscheinlich die Fachdisziplin ist, die gefragt wäre. Kenne das aber auch durchaus, dass man auch schon mit sehr kleinen Samples auch durchaus arbeiten kann. dass das auch durchaus legitim ist an der Stelle. Also da will ich jetzt gar nicht so die starke Kritik anlegen, vor allem, weil ja auch dieses Setting ein besonderes ist im Sinne von, dass da jetzt jemand kommt und dann irgendwie eine Tasse umwirft und so weiter. Also das finde ich mit eigentlich das Interessante und die Stärke von dieser Studie, dass man da so ein bisschen, ja, das, was Tascha ja auch meinte, dass man da so ein bisschen Faktoren hat, die man dann von außen hat, die man dort jetzt irgendwie künstlich herbeiführt. Ich versuche mal über eine Studie zu sprechen, die auch immer mal wieder gemacht wird. Deswegen würde ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich habe auch schon mal an so einer Studie teilgenommen, wo man quasi auch spielerisch interagiert, wenn man so will, und man quasi auch mit der anderen Person quasi sozial interagiert, und am Ende kam dann quasi auch so ein Stück weit heraus, dass die Person auf der anderen Seite war eine Versuchsleiterin. Also ist, glaube ich, okay, wenn ich das so weit so grob erzähle, weil ich möchte denen natürlich nicht ihre Studie kaputt machen, plus unsere Zuhörerinnen sitzen wahrscheinlich nicht alle in Marburg, aber das fand ich dann durchaus auch interessant, wie so die soziale Interaktion ja auch künstlich hergestellt werden kann, um dann quasi mich dann doch wieder zu beforschen in einer gleichbleibenden Situation. Also das finde ich dann halt auch daran gut, dass die Person, die auf der anderen Seite agiert, eine Forscherin ist, die genau weiß, wie sie Impulse setzen soll.
Ja, das ist schon super spannend. Das sind ja auch Methodiken, die auch im Kontext der ganzen Killerspieldebatte und der zugehörigen Forschung immer wieder angewendet wurden. Dass dann, man muss ja in irgendeiner Form die aggressive Disposition der Person dann messen und kann dann jetzt natürlich nicht sagen, okay, dann jetzt prügelt euch mal oder sowas. Aber es gibt dann ja verschiedene...
Kann man schon!
Vor allem mit Kindern kommt das bestimmt super.
Aber da kann ja, man das nicht, da habe ja ich nicht so, gesagt.
Gibt es ja schon so Disposition oder gibt es ja schon so Versuche, dass man sagt, beispielsweise hier sind verschiedene Ingredienzien und jetzt bereite doch mal dem nächsten Kind, das gleich reinkommt, einen Drink zu, und dann ist da irgendwie so extra scharfes Chili-Pulver mit dabei, und die Menge des Chili-Pulvers, was dann dabei gemischt wird in diesem Drink, wird dann als Indikator für die Bereitschaft gesehen, anderen irgendwie auch jetzt Schaden zuzufügen. Und das ist ja im Grunde auch eine sehr ähnliche Herangehensweise wie das Umwerfen eines Glases, um zu schauen, wie viele Stifte heben die Personen auf. Also ich bin ja auch nicht in dieser psychologischen laborexperimentellen Forschung überhaupt nicht bewandert, aber für mich ist es wahnsinnig interessant, diese verschiedenen Methoden, die es da gibt, um sowas wie prosoziales Verhalten zu messen.
Wobei ich, also als du von der Methode erzählt hast, da war ich aber doch ein bisschen stutzig. Das fand ich schon sehr seltsam, weil ich mir auch dachte, naja, wer sagt denn, dass diese Person, also wenn die jetzt nicht an diesem Versuch teilgenommen hätte, hätte die vielleicht auch nur zwei Stifte aufgehoben, weil sie vielleicht einfach nicht besonders hilfsbereit ist. Wie ziehst du da Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Experiments, wenn du ja gar nicht weißt, wie die Person sich jetzt normal quasi verhalten würde, Spiel?
Immer, wenn mir jemand meine umgeworfenen Stifte, die ich ständig umwerfe, wenn mir die jemand nicht aufhebt, dann sag ich immer direkt, ha, salziger Teenager, League of Legends gespielt. Was? Ha, erwischt.
Ja, aber es ist ja schon so, dass diese... Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das statistisch funktioniert, insbesondere bei so einem kleinen Sample, glaube ich schon, dass das auch ein Problem sein kann. Was ich auch, mein erster Gedanke war tatsächlich, was ist denn, wenn die Person einfach Rückenschmerzen hat an dem Tag oder sowas und hat einfach oder hat irgendwie Muskelkater und ist deshalb weniger schnell dabei, weil das ja innerhalb von wenigen Sekunden passieren muss, ist deshalb weniger schnell dabei, sich zu bücken, um diese Stifte aufzuheben.
Oder, keine Ahnung, hat halt einfach Kopfschmerzen, ist ein bisschen müde, checkt das irgendwie gerade nicht so schnell. Kann ja alles irgendwie passieren. Das fand ich auch so ein bisschen weird. Also die werden schon wissen, was sie tun, aber ich fand es ein bisschen weird.
Ja, du musst dann halt so ein bisschen solche Faktoren musst du halt dann quasi, also du musst sie halt benennen irgendwie in Limitations von der Studie, oder du musst einen Fragebogen dann irgendwie ausgeben im Sinne von, hatten sie heute Rückenschmerzen? Haben sie Einschränkungen im Rücken? Ja, würde ich dann so machen im Sinne von, dass ich ja irgendwie andere Faktoren, die muss ich ja dann ausschließen. Aber... Wer hat denn heutzutage noch Stifte? Das ist meine eigentliche Frage.
Ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen.
Also ein iPad würde ich aufheben.
In Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt auch in einem durchaus namhaften Journal ja erschienen ist und ich einfach keine hinreichende Expertise habe, um das zu beurteilen, würde ich erstmal davon ausgehen, dass das jetzt, das ist kein unübliches Experiment. Also diese Herangehensweise mit den Stiften, die umgestoßen werden, darauf geht sie auch ein in ihrer Studie. Das ist was, was jetzt kein, das hat sie sich jetzt nicht ausgedacht, sondern das, wie hieß es denn? Gerade habe ich den Begriff noch gehabt, das ist irgendwie so die Pen-Pickup-Method oder sowas.
Okay.
Das ist scheinbar gar nicht so unüblich. Also in der Psychologie, kann man schon machen scheinbar.
Und Leute, die sich als Pickup-Artist bezeichnen, sind dann eigentlich Psychologen. Okay, sorry, jetzt wird's albern, aber Pen-Pickup fand ich schon ziemlich witzig gerade.
Ja, aber es ist scheinbar vielleicht auch an diejenigen Personen da draußen, die Erfahrung haben mit dergleichen experimentellen psychologischen Versuchen. Lasst uns das gerne mal wissen, was ihr davon haltet, ob das eine Studie ist, die für euch einschlägig jetzt erstmal klingt. Ihr könnt die Studie natürlich auch gerne noch nachlesen. Wir posten den Artikel in die Shownotes. Da muss man allerdings natürlich dazu sagen, wenn ihr auf den Link klickt, dann führt euch das ja zu dem Journal Games and Culture auf Sage Journals. Und die Studie ist dann natürlich nur zugänglich, wenn ihr in irgendeiner Form einen entsprechenden Account habt. Ne? Das heißt also irgendwie, wenn ihr selber Studis seid oder wenn ihr in irgendeiner Form im akademischen Betrieb tätig seid, dann könnt ihr auf das PDF dieser Studie zugreifen. Ansonsten zumindest das Abstract lesen. Und die Kernaspekte haben wir jetzt auch zusammengefasst. Ich würde deshalb flotten Schrittes voranschreiten. Wir haben noch zwei kurze Einträge hier. Der nächste Eintrag ist ein kurzer Lesetipp. Auf diesen Beitrag würde ich jetzt gar nicht unbedingt genauer eingehen, denn wir hatten das Thema schon relativ häufig. Und zwar spreche ich von dem Artikel Krieg bleibt immer gleich, ein Plädoyer, wieder die Meistererzählung in Spielen zum Zweiten Weltkrieg von Bastian Davids, erschienen auf gespielt.hypothesis.org. Das ist ein Beitrag, der sich allen voran mit Kriegserzählungen beschäftigt und also mit Heldenerzählungen im Kontext des Krieges, natürlich hier auch ganz besonders Kontrasten zwischen internationalen Armeen und auch zwischen der Wehrmacht im Kontext des Zweiten Weltkrieges und da so ein bisschen kontrastiert. Ich sage mal, also Titel, die diese Heldenerzählung sehr stark reproduzieren, gegenüberstellt zu Titeln wie Through the Darkest of Times, wie Attentat 1942, in denen also tatsächlich auch, das ist so die übergreifende Kritik, könnte man sagen, von Bastian Davids, dass einfach ziviles Leid und sozusagen diese ganzen Faktoren, die jenseits von kompetitiven militärischen Strategien und Reaktionsgeschwindigkeiten doch eine wichtige Rolle spielen in Titeln, also in Computerspielen oftmals ausgeblendet werden. Das kritisiert er hier in dem Artikel Krieg bleibt immer gleich, ein Plädoyer, wieder die Meistererzählung in Spielen zum Zweiten Weltkrieg. Diesen Beitrag findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Habt ihr dazu irgendwas, was ihr loswerden möchtet?
Nö.
Das ist ein schönes Fallout-Zitat.
Genau, Krieg bleibt immer gleich. Ja.
War never changes.
Dann zum Abschluss noch ein Call for Papers, den ich gefunden habe, vor zwei Tagen, glaube ich. Ein Call for Papers zum Thema Philosophy of Computer Games von Elu Damos, dem Journal of Computer Game Culture. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich lese jetzt nicht diesen ganzen Call vor oder gehe den durch. Ich denke, die Stoßrichtung ist klar. Es geht um philosophische Perspektiven auf Computerspiele. Das Ganze wird ein Sammelband, wenn ich das richtig sehe. Der vierte Sammelband dieser Elu Damos-Reihe. Ich lese, vielleicht ist es ganz interessant für diejenigen da draußen, die unentschlossen sind, mal diese möglichen Themen vorzulesen. Ich finde das immer ganz interessant, weil es ja Themen sind, die sind nicht verbindlich, aber es kann in diese Richtung gehen. Kann auch in ganz andere gehen, aber sie sollen als Inspiration erstmal gelten. Und als mögliche Themen stehen hier folgende. Zitat: Media Aesthetics and Phenomenology. For example, Philosophy of Perception and Moving Images. Ludo Epistemology, Ethics, Ontology, Subjectivity, Digital Existentialism und Decision Theory. Das sind verschiedentliche thematische Schlaglichter, die denkbar wären. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, teilhaben wollt oder auf diesen Call for Papers antworten möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr ein Abstract einreicht mit maximal 800 Wörtern bis spätestens zum 30. Juni 2020, um dann euch darum zu bemühen, in diesem Journal for Computer Game Culture publiziert zu werden. Der finale Beitrag muss dann bis zum 1. September 2020 fertig sein. So viel zu diesem Call for Papers. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet?
Ich habe noch eine ganz kleine Anekdote. Wir sind ja jetzt so im Segment Sport, beziehungsweise Sport. Heute nicht im Sport.
Sport,
genau. Genau, Sport. Also heute habe ich tatsächlich nichts zu Sport mitgebracht. Wenn, dann müsste Tascha uns von den irgendwie neuesten Entwicklungen im League of Legends Bereich berichten. Was ich aber heute eher mitbringen wollte von meiner Seite aus, ist noch meine Frustration über die Vorbestellung von Last of Us Part 2. Ich habe das nämlich bestellt und es soll ja rauskommen am 19. Juni. Und ich habe das extra in so einer schönen Collector's Edition gekauft, weil sonst könnte ich es mir auch digital kaufen. Und das kommt jetzt später. Das kommt jetzt irgendwie erst am 23., 26. Und es scheint so, als ob da auch noch andere Leute von betroffen sind, dass die dann halt einfach später ausliefern. Das finde ich so ein bisschen schade, weil wenn es doch dann am 19. erscheint, dann kann es auch bei mir ankommen.
Ja, es war wahnsinnig schnell vergriffen, ne? Also die physischen Kopien von The Last of Us Part 2 waren, glaube ich, schon, also kurze Zeit, nachdem diese Vorbestellungen freigeschaltet wurden, waren die vergriffen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, aber das ist ja, also im Endeffekt habe ich aber ja zu einem bestimmten Zeitpunkt bestellt, womit quasi eine bestimmte Lieferung quasi angegeben wurde. Außerdem war da ja, also es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich kriege keine Kopie mehr, sondern ich kriege es später geliefert. Und es ist ja jetzt auch keine Vorbestellerversion, die sonst so gekauft wird. Wobei halt schon die absolute Collector's Edition, die gab es auch zum Beispiel nicht mehr. Also ich habe einfach nur so eine Steelbox, weil ich halt das schöner fand. Also ansonsten ist da auch nicht viel mehr dran. Also ich habe weder eine Figur oder sonst irgendwas, was man vielleicht noch hätte kriegen können. Aber das noch so ein bisschen als Eindruck. Es könnte also sein, dass ich später mit Last of Us Part 2 anfangen kann und wir dann, also zumindest meine Eindrücke, erst später hören.
Ja, das habe ich auch schon befürchtet oder es steht zu befürchten. Man muss natürlich aber auch sagen, also digitale Kopien sind da im Zweifelsfall. Also deshalb war ich dann irgendwie doch beruhigt, dass davon jetzt erstmal Downloads und digitale Codes nicht betroffen sind, weil ich werde mir das dann schon auch im PlayStation Store einfach direkt kaufen, denke ich.
Ja, ich bin halt ein Umweltsünder, da habe ich dann halt. Aber ich hab ja eine Version gekauft, die ist aus Metall,
aus Asbest. Das ist kein Plastik.
Die landet nicht irgendwann in den Weltmeeren, sondern die hält auch ein bisschen was aus. Und ich schmeiße ja jetzt auch mal, ich kaufe mir keine Spiele, pack die aus, nehme so die CD raus und pack erstmal quasi die Höhle in den Müll so ungefähr. Also das mache ich jetzt auch nicht. Also ich finde halt an digitalen Kopien immer so ein bisschen schade, dass man die halt nicht im Schrank stehen hat. Also A, sie haben keinen dekoratives Moment und B, ich vergesse manchmal so ein bisschen, was ich an digitalen Kopien quasi noch irgendwie rumliegen habe und ich muss die dann halt immer runterladen und installieren. Das ist halt auch immer nicht ganz so schön.
Ja, natürlich, ja. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Das ist auch noch das ist ja was, worüber wir auch schon länger grübeln und ich denke auch, es gibt noch vielerlei Möglichkeiten, um den digitalen Download attraktiver zu machen, vor allem preistechnisch. Aber ich würde gern, darf ich euch noch kurz eine oder andere Sache von Animal Crossing erzählen? Einfach, weil ich mich so darüber freue, das zu spielen gerade. Ist das okay?
Ja, Ramin ist ja heute nicht da. Kannst du von Animal Crossing erzählen. Nächste Woche ist es dann wieder Ramin. Und Ramin hat auf jeden Fall dann, er hat ja auch so eine Wette laufen, von wegen, dass du bestimmte Spiele dann ständig erwähnst.
Ja, ich werde auch Animal Crossing noch eine ganze Weile erwähnen, weil das ist ja wirklich...
Ich habe es befürchtet.
Das ist ja wirklich fantastisch. Ja, also ich hatte dieses schöne Gefühl, dass in der Rezension von Ramin oder auch diesen Impressionen, die Ramin mitgebracht hat, das hat meine Erwartungen an Animal Crossing erstmal deutlich gedämpft. Weil irgendwie, ja klar, also so als Puppenhaus, es ist irgendwie ein sehr langsames Spiel und es ist irgendwie was man immer mal wieder so ein bisschen spielt, aber nicht so wirklich involvierend ist. Gibt oftmals auch nicht so viel zu tun. Und das hat meine Erwartungen schon abgesenkt. Was super war, denn jetzt hat Animal Crossing meine Erwartungen wieder übertroffen.
Okay.
Es ist nämlich, also ich habe doch tatsächlich festgestellt, also ich habe schon viel zu tun in Animal Crossing. Also ich habe schon jeden Tag auch Dinge, die ich machen möchte, was aber natürlich auch daran liegt, dass ich mir dann selber immer auch Ziele setze, wie ich irgendwas dekorieren möchte oder dann, wenn eben gerade das so ist, dass, da das ja an echte Tage gebunden ist und an echte Tageszeiten, der Laden hat zu, nachts, ich kann nichts verkaufen, ich habe vielleicht schon die Ressourcen meiner Insel abgegrast. Entweder kann ich dann nochmal auf eine andere Insel rüberfliegen und kann dort noch Ressourcen abbauen. Oder, das ist nämlich auch das Ding, es geht ja gar nicht so sehr darum, irgendwie möglichst effizient jetzt hier irgendwie Ressourcen zu horten. Oder ich sage einfach, ich lege mir jetzt so ein richtig schönes Blumenbeet an, zum Beispiel, und kümmere mich darum. Oder fange schon mal so ein paar Insekten, die ich dann am nächsten Tag ins Museum bringe. Sowas, ja. Und Animal Crossing hat ja wirklich ganz fantastische, köstliche Details, was ich jetzt gerade erst freigeschaltet habe und echt fantastisch finde. Es gibt einen Händler, einen Kunsthändler, der kommt erst so ungefähr nach einer Woche, glaube ich, kommt der erst überhaupt ins Spiel, weil das ja an echten Tagen, der Fortschritt an echten Tagen sich orientiert. Und der heißt Red. Und der verkauft auf seinem Schiff immer Kunstwerke. Das Ding ist nur, du kannst die Kunstwerke kaufen und in das Museum stellen, aber da sind Fälschungen dabei. Und du weißt immer nicht, was sind die Fälschungen und was sind die Originale. Du musst also dann, das können Gemälde sein, das können Statuen sein, du musst also dann online nachschauen, insofern du nicht ein verdammt gutes Gedächtnis hast, ein fotografisches Gedächtnis, musst du dir dann nochmal die Starry Night von Van Gogh, musst du dir nochmal anschauen online und vergleichen mit dem virtuellen Fondant. Ja, ja, du musst das vergleichen, um zu gucken, weil dann ist dann
vielleicht... Nein, meine Frage ist, du musst es vergleichen, also ich muss das nicht vergleichen.
Wieso?
Weil Tobi doch so ein riesiger Van Gogh-Fan ist.
Ey, Tobi, ganz ehrlich, ich mag Van Gogh auch sehr und das Gemälde, das Starry Night, ich bin bestens damit vertraut, aber die Fälschungen, die sind teilweise so, die sind so gering und sind so eingefügt, dass es echt sein könnte. Also, dass vielleicht irgendwo ein Teil der Sterne hat irgendwie eine leicht andere Farbe oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es an diesem spezifischen Beispiel aussieht. Aber ja, da ist auch bei Leonardo da Vincis, wie heißt der, Venetian Man oder sowas, ja, das, also diese die Abbildung von dem Mann mit den vier Armen und vier Beinen, sind Zeichnungen, da ist dann in der Fälschung einfach oben rechts ist dann so ein Ring, der nicht dahin gehört. Und selbst wenn du das kennst und du hast es nicht direkt vor Augen, dann fällt es kaum auf. Das ist super krass und echt präzise gemacht. Und du musst dann wirklich immer dir diese Kunstwerke nochmal anschauen, um zu prüfen, was die Fälschung ist. Weil eine Fälschung kannst du natürlich nicht ins Museum hängen.
Ja, das Bild habe ich tatsächlich hier hängen. Da müsste ich auch nicht online gehen, aber das würde ich auch wahrscheinlich, also so ein einzelner Ring und so weiter, das klingt dann schon, dass das sehr detailreich sind. Aber was ja auf jeden Fall schön ist, ist ja dann, dass es unterschiedliche Künstler sind und man darüber ja auch so ein bisschen Kunstgeschichte bzw. Kunst kennenlernt quasi.
Unbedingt, ja. Du lernst dadurch Kunst kennen und du hast eben auch so, es trägt zu diesem Gefühl bei, dass ich eben ja gerade so sehnsüchtig suche in diesen Tagen, einfach auf so einer Insel so ein bisschen zu chillen und so dieses und jenes zu tun, sich gegenseitig zu besuchen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Du kannst ja auch mit diesen ganzen Gegenständen, die man craften kann und kaufen kann, das ist dann alles toll und sowas, aber da kannst du jetzt nicht wirklich viel mit machen. In der Regel sind es einfach nur dekorative Dinge. Aber das ist dann so eine schöne Atmosphäre. Ich habe Ramin auch schon besucht, habe auch schon andere Personen besucht, dann einfach mal irgendwie da zu sitzen, an so einem Tisch mit so einer Teetasse drauf oder irgendwie am Strand zu liegen und einfach mal so ein bisschen zu chatten und zu plaudern. Es ist so schön entschleunigend und ich liebe Animal Crossing tatsächlich sehr, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht.
Da hast du vielleicht auch einfach ein anderes Bedürfnis als ich.
Können wir festhalten, dass Animal Crossing das neue Octopath Traveler wird?
Es wird das neue Octopath Traveler, aber Animal Crossing hat auch einen ganz grauenhaften, wuchernden Turbokapitalismus, der da stattfindet, mein lieber Stefan. Es ist abartig.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das als Turbokapitalismus beschreiben würde, weil du natürlich...
Keine Ahnung, ich habe es nicht gespielt, es war eine reine Polemik. Ich bin ja auch manchmal so ein bisschen der Sidekick, Comic Relief, der Pixel-Diskurs. Ich nehme das ab und zu mal an, damit ihr da draußen so ein bisschen auf was zu lachen habt.
Also du hast auf jeden Fall natürlich die Situation, dass du immer um dein Haus abzugraden, was am Anfang ja nur ein Zelt ist, musst du immer einen Kredit aufnehmen und diesen Kredit dann abbezahlen. Das ist also natürlich wie Ian Bogost in seiner Entwicklung Persuasive Games herausstellt, ist Animal Crossing ein Titel, der ganz stark kapitalistische Strukturen zugrunde legt. Aber, was man sagen muss, im Kontrast zu solchen Spielen wie Stardew Valley oder Harvest Moon und anderen, also Farming-Simulatoren und Aufbauspielen, ist Animal Crossing eben auch wahnsinnig entschleunigt und gerade nicht so sehr auf Ressourcenoptimierung ausgelegt. Man kann das schon so machen, man kann das auch versuchen, aber es ist ein entscheidender Teil der Spielerfahrung, sich gerade nicht zu stressen und gerade eben auch zu wissen, ich habe jetzt auch keine Deadline, um das zurückzubezahlen. Ich bezahle da jeden Tag was ein, um irgendwie, also diese wie heißen die, so Bells, sind das so Glocken eigentlich, kann man sagen, mit denen man das abbezahlt. Ich bezahle jeden Tag was ein, aber es gibt überhaupt keinen Grund, mich da jetzt in irgendeiner Form zu stressen. Und ich glaube, das unterscheidet es von Stardew Valley, wo man wahnsinnig stark Abläufe optimieren muss, um sozusagen seine Farm dann ausbauen zu können.
Stardew Valley ist ja sowieso noch perverser, weil Stardew Valley ja eigentlich am Anfang mit so einer ganz harschen Kapitalismuskritik um die Ecke kommt und so eine Naturromantik anbietet, nur damit du da quasi Kleinstunternehmer auf deinem eigenen, also eigentlich selber Kapitalist wirst, der für sich selber arbeitet, aber wir müssen nicht über den Kapitalismus reden. Das fiel mir nur wieder ein, weil ich das so paratextuell kriege ich das immer so in meine Timeline gespült bei Twitter, dass Leute irgendwie verzweifelt nach einem guten Rübenpreis sind und so weiter. Und ich mir nur denke, Leute, das Spiel, also ich habe da dann halt nicht so einen Eskapismus, dass ich irgendwo mit Ramin auf einer Insel Tee trinke, sondern ich spiele aktuell dann lieber nochmal kurz in Vorbereitung auf Last of Us, den ersten Teil, wo ja, also Eskapismus nicht so wirklich stattfindet, sondern wenn überhaupt eine Katharsis im Sinne von die Welt bricht zusammen, um mich herum sind Infizierte, es gibt Rassismus und alles Mögliche. Also so diese heile Welt, manchmal ja, aber auf Dauer spricht mich das nicht an. Aber da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung, womit wir auch bewiesen haben, dass wir zwei unterschiedliche Personen sind. Ich würde aber auch sagen, damit sind wir auch durch. Ich kriege nämlich langsam auch Rückenschmerzen vom Mikrofon hängen. Damit hebe ich nämlich heute keine Stifte mehr auf.
Okay, dann machen wir die Sache rund. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch lieben Leuten da draußen fürs Zuhören. Behaltet bitte im Hinterkopf, dass das war jetzt nochmal das zweite Mal, dass wir dieses Strukturexperiment durchgeführt haben, also die Sendung nach Themen zu ordnen und diese Sortierung in Spielewoche, Presseschau, Thema der Woche aufzulösen und das Ganze etwas anders anzuordnen. Dazu brauchen wir unbedingt euer Feedback. Das könnt ihr uns gerne geben, indem ihr eine E-Mail schreibt an simon@pixeldiskurs.de, indem ihr natürlich auch in den sozialen Medien uns kontaktiert, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auch auf pixeldiskurs.de selbst einen Kommentar dalasst. Ihr könnt uns natürlich gerne auch abonnieren, bewerten und rezensieren auf Apple Podcasts und auf Spotify. Und wenn ihr diese Folge mögt oder überhaupt Pixeldiskurs ein interessantes und wichtiges Projekt findet, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, denn wir sind auf eure Unterstützung finanzieller Natur angewiesen. Wir haben eine Steady-Kampagne zu diesem Zweck eingerichtet. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Unterstütze-uns-Button. Der führt euch zu dieser Kampagne und ihr könnt für einen geringfügigen monatlichen Obolus dazu beitragen, dass diese Sendung hier finanziell eigenständig funktionieren kann.
Wir haben nämlich zum Beispiel jetzt auch, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, sorry, dass ich dir jetzt schon wieder so reinpresche wie in der letzten Folge, aber ich finde es ja weiterhin wichtig, dass man den Leuten auch sagt, wo euer Geld landet. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, heute spreche ich nicht in eine Kartoffel, sondern ich habe jetzt auch ein Auna vor mir. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber im Sinne von, ich habe jetzt ein ordentliches Mikrofon. Vielen Dank.
Kondensatormikrofon.
Genau, ein Kondensatormikrofon. Vielen Dank nochmal an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Das ist über euer Geld finanziert worden, dass ich jetzt wieder besser klinge und meinen Sound runterregeln kann. Das heißt, ich bin nicht mehr so stark der brüllende Mann aus dem Internet, sondern bin angenehmer zu hören. Ja, so stelle ich mich demnächst mal vor, der brüllende Mann aus dem Internet.
So. Ich glaube, das ist eher Attila Hildmann, aber gut. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören und bis nächste Woche Sonntag. Tschüss.